Wie alt ist eigentlich die Arbeitsmedizin? Wie viele hundert Jahre? Oder nein, tausende Jahre, oder? Naja, jedenfalls, wie ist es gekommen, dass man die gegenseitige Beeinflussung von Gesundheit und Arbeit erkannt hat? Was gibt es noch so zu entdecken, wenn man mal in die Vergangenheit schaut? Das und noch einiges mehr möchte ich wissen von Dr. Christine Kallenberg.
Arbeit trifft Gesundheit.
Der arbeitsmedizinische Podcast.
Mit Susanne
und Lukas.
Heute die Geschichte der Arbeitsmedizin. Keine Angst vor dicken Brettern.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für Arbeitgebende, ArbeitnehmerInnen, für also HRler und diejenigen, die mit BGM und Gesundheit im Betrieb grundsätzlich zu tun haben und die sich eben für Arbeitsmedizin interessieren. Und heute schauen wir mal zurück. Die Arbeitsmedizin als präventivmedizinisches Fach schaut ja normalerweise nach vorn. Aber heute schauen wir in die Geschichte der Arbeitsmedizin und dafür habe ich eine Gästin heute in unserem Podcast zum allerersten Mal, Frau Dr. Christine Kallenberg, Fachärztin für Arbeitsmedizin mit einem persönlichen Interesse für Geschichte und deswegen ist sie die Sprecherin der AG Arbeitsmedizin im 20. Jahrhundert am Verband der Deutschen Betriebs- und Werksärzte, VDBW. Hallo Christine.
Ja, hallo Lukas. Ich freue mich sehr über deine Einladung, über eure Einladung. Ich bin ja ein bisschen ein Fossil in der Arbeitsmedizin, denn tatsächlich seit 1985 bin ich in diesem Fach tätig. Ich war in verschiedensten Funktionen, also zum Beispiel im Norden an der Westküste oder im Süden am Bodensee, angestellt bei Stadt- und Landkreis oder in der Industrie. Und seit 1990 bin ich Mitglied im VDBW, war dort länger in Württemberg stellvertretend Vorsitzende, natürlich dann auch immer in Beirat und habe von daher doch eine ganze Ecke Zeitgeschichte selbst miterlebt. Meine fachlichen Schwerpunkte sind Frauen, Gender, Psychosomatik, Geschichte und speziell Zeitgeschichte. Ich bin nicht Historikerin für Medizingeschichte.
Ja, also ich persönlich teile ja das Interesse für Geschichte. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Hast du schon immer dich auch für Geschichte interessiert und für die Geschichte der Arbeitsmedizin oder wie ist das gekommen?
Ja, das war sehr wechselhaft. Mein Vater war Historiker und von daher hatte ich als Kind eine starke Antipathie gegen Geschichte, weil wenn wir in Urlaub fuhren, dann hat er immer auf ganz alte Grenzen hingewiesen, anstatt jetzt mal loszulegen und auf ein Urlaubsziel zu fahren. Von daher war ich da sehr genervt. Aber anscheinend hat es mich dann doch geprägt und im Laufe der Jahre habe ich mich immer mehr für Geschichte interessiert.
Und hattest du irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, ach, jetzt müssten wir uns die Geschichte der Arbeitsmedizin mal genauer anschauen?
Ja, das hatte ich tatsächlich 2009, als der Verband 60 Jahre feierte und von 1949 bis 2009 die Geschichte des Verbandes der Arbeitsmedizin Revue passieren ließ. Und ich hatte die Überlegung, durchschoss mich, was war eigentlich davor?
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und die sollten wir dann gleich noch vertiefen. Aber ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal von vorn an, so ein bisschen. Ja, warum lohnt sich denn überhaupt der Blick in die Geschichte?
Ja, da können wir natürlich unseren Blick in viele Richtungen der Vergangenheit schweifen lassen. Üblicherweise von den Quellen her landen wir da in alten Ägypten, so ungefähr 1500 vor Christus. Dort wird nämlich über Staublungenerkrankungen bei dem Bau von Pyramiden berichtet, ebenso wie die Behandlung von Skorpionstichen. Und man hat einfach überlegt, wie können die Arbeiter möglichst gefahrlos und lange Pyramiden bauen. Dann ungefähr um 450, also doch sehr viel später, berichtete der Arzt Hippokrates von berufsbezogenen Haltungsschäden. Also auch bei Bergarbeitern, bei Lastenträgern, bei Schneidern. Und er hat dann seinen Berufskollegen empfohlen, doch jeden Kranken nach seinem Beruf zu fragen, um rauszukriegen, woher die Probleme kommen. Dann gibt es Plinius, da sind wir jetzt schon ungefähr 79 nach Christus, der bemerkte auch die Bleibergwerks- oder Bleihüttenkrankheiten. Und tatsächlich hat er zur Verhütung von Lungenkrankheiten damals spezielle Gesichtsmasken empfohlen beim Schleifen und Polieren von Metallen. Dann machen wir einen Sprung. Im Mittelalter waren diese Kenntnisse relativ vergessen oder, ich sag mal, zumindest nicht publiziert. Und dann, Anfang des 16. Jahrhunderts, ging's los. Ein berühmter Typ, Paracelsus, nämlich Theophrastus Bombastus von Hohenheim und
Was für
ein
ein
Kollege,
Name.
ja, Wahnsinn, und ein Kollege, Georg Bauer, die haben sich gern lateinisiert und haben dann nicht Bauer gesagt, sondern Agricola.
Ach.
Die haben den Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit untersucht. Tatsächlich haben sie Schwermetallvergiftungen festgestellt, toxische Erscheinungen von Quecksilber, von Blei, von Zink. Und da zum Abschluss dieser Frage, Paracelsus war der Erste, der davon ausging, dass Lungenkrankheiten von Bergarbeitern durch das Einatmen metallischer Dämpfe verursacht wurden und eben nicht von bösen Geistern.
Ah ja, also wird dort schon der konkrete Bezug zur Arbeit hergestellt.
Absolut, absolut. Und auch sozusagen auch abgefragt.
Kann man was sagen? Weiß man was über die Motivation dahinter? Also was hat die Ärztinnen, Ärzte besser gesagt, damals angetrieben, sich damit auseinanderzusetzen?
Also ich denke, sie hatten auch Forschergeist und wie soll ich sagen, die Einwirkungen waren unter Umständen so eklatant, dass jetzt eine Bergarbeitergruppe eine bestimmte Krankheit hatte, also eben meist Lungenkrankheiten, dass sie das einfach interessiert hat.
Ja, ich meine, wahrscheinlich ist ja dann auch damit zu rechnen, dass die früher oder später dann ausfallen dadurch, ne?
Ja, dass sie ausfallen, dass sie und dass man auch überlegt, wie kann man die Krankheit behandeln, also zum Beispiel, indem man eine Sache nicht mehr macht.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass man erstmals systematisch gefragt hat, ja, welche Arbeit verrichten Sie? Und ist das besonders? Ist das was Außergewöhnliches im Feld der Medizin?
Also ich glaube, man hat das schon immer mitlaufen lassen, aber dass man das so systematisch macht, ist natürlich auch eine Frage mehr der Neuzeit. Und die Neuzeit beginnt eigentlich auch in der Renaissance. Und als Begründer jetzt der modernen Arbeitsmedizin gilt Bernardino Ramazzini. Wir sind also ungefähr 1633 bis 1714 lebte er. Und er arbeitete eben systematischer als die beiden vorher, als Agricola und als Paracelsus. Und er schrieb ein Standardwerk, vielbändiges Standardwerk, das heißt De morbis artificius diatubis. Und es war die erste geschlossene Darstellung häufiger Krankheiten von Handwerkern und Künstlern. Er teilte das in, sagen wir mal, vier Kategorien ein. Und das war schon ganz, fand ich, klug, indem er die erste Gruppe, das waren diejenigen, die mit ja, Infektionskrankheiten zu tun haben können. Dazu gehörten die Rotgerber oder die Käsemacher, die Totengräber, auch die Hebammen und die Seifensieder. Und dann hat er eine andere Gruppe genommen, das waren die, die mit den Stäuben zu tun hatten. Das waren zum Beispiel die Bäcker und die Müller. Und dann eine andere Gruppe waren die, die mit Wasser oder Feuchtigkeiten zu tun haben. Dazu gehören die Fischer und die Schiffer. Und dann alle, die mit Heben und Tragen zu tun haben. Das waren die Zimmerleute, die Maurer, die die Lasten geschleppt haben. Und ich denke manchmal, wenn wir heute sagen, wir haben nicht mehr so viele körperliche Belastungen, eben aber ganz viele psychomentale spielen bei uns in der heutigen Arbeitswelt eine Rolle, dann muss uns doch auch klar sein, dass wir manche Arbeiten auch letztlich in andere Länder verlagert haben. Dass wir manche schwere Arbeiten vielleicht nach Bangladesch oder nach Pakistan oder Indien verlagert haben und die bei uns nicht mehr so sehen. Aber so arbeitsmedizinisch gibt es die eigentlich nach wie vor.
Was mich jetzt besonders fasziniert hat bei deinen Ausführungen, ist ja, dass der Blick damals schon auf die Vielfalt der Tätigkeiten gelenkt worden ist und auf die Unterschiede. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was nach wie vor die Arbeitsmedizin so ein bisschen ausmacht. Ja, der Blick auf die ganz unterschiedlichen Branchen und Tätigkeiten und dann auch die unterschiedlichen Expertisen von Betriebsärzten und Ärztinnen, sich mit solchen Feldern auseinanderzusetzen, oder?
Ja, also das finde ich einen der größten Vorteile und auch den Charme unseres Faches, dass es doch ähnlich wie auch in der Allgemeinmedizin so breit aufgestellt ist, dass man A, oft ja auch in Gesetzgebung so diese Vogelflugperspektive hat, wo man die Strukturen sehen kann und dann aber doch ganz konkret mit in der Beratung eines Einzelnen in einem bestimmten Fach, in einem Gewerk, dass man da spezielle Kenntnisse braucht, um überhaupt zu begreifen, was ist das Problem und auch weiterhelfen zu können. Das finde ich sehr charmant, muss ich sagen.
Du hast schon die Neuzeit eingeläutet mit der Renaissance und dann ja, der frühen Neuzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und richtig spannend mit der Arbeit wird es ja dann so im 18., 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung. Warum brauchte es erst diese sozialen Verwerfungen in diesem Kontext der Industrialisierung, damit der Arbeitsschutz wirklich gesetzlich verankert wurde?
Ja, wie du sagst, im 18. Jahrhundert, da haben wir doch eine ganze Menge jetzt Abhandlungen über arbeitsbedingte Erkrankungen. Also, dass dieser Fokus, die Arbeit kann krank machen, publiziert wird und auch Überlegungen zur Prävention entstehen. Also, ich habe so drei, vier gefunden, die ich ganz interessant fand von der Überschrift her. Einer heißt Franz Anton May. Wir sind 1786, also ungefähr zur Zeit der Französischen Revolution. Und da heißt der Titel Die Lebensart der Studierenden, um bei ihrem Beruf lange und gesund zu bleiben. Oder, was ich auch sehr gut finde, 1803, Die Kunst, die Gesundheit der Handwerker gegen die Gefahren ihres Handwerkes zu bewahren. Also man finde ich einen super interessanten Titel, der so beides, die Kunst des Handwerks und aber auch die Gefahren des Handwerks und wie kann ich dieses Gleichgewicht behalten, das Handwerk auszuüben und gesund zu bleiben. Also finde ich ein großes Thema. Ja, dann gab es einen, der heißt Franken, der hat ein sechsbändiges Werk, ein richtiges System einer vollständigen medizinischen Polizei geschrieben. Damit ist gemeint, dass dem Staat, und das geht zu deiner Frage, doch die Verpflichtung auferlegt wird, für die Gesundheit der Bürger zu sorgen. Also man sagt, nicht nur der Einzelne ist dafür verantwortlich, ob es frisches Wasser gibt oder vielleicht auch genug Nahrung, sondern der Staat hat eine soziale Verpflichtung, für die Gesundheit der Bürger zu sorgen. Natürlich auch Ideen der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also eine Zeit, glaube ich, die einen riesigen Umbruch hatte und wo unter anderem Ludwig Hirt, der als der Pionier der Arbeitsmedizin gilt, vier Bände geschrieben hat über die Krankheiten der Arbeiter. Das ist ein Werk, was ganz viele Stiche enthält von Firmen, von Fabriken, wo man rauchende Schlote sieht, aber auch Betriebskantinen, wo es soziale Impulse gibt, wie man die Arbeiter und ihre Erkrankungen eben ja, im Fokus hat. Dann die zunehmende Industrialisierung rüttelt natürlich die Politik wach. Wir haben dann 1839 das Gesetz zum Schutz arbeitender Kinder, dann 1869 die Gewerbeordnung, allgemeiner Arbeitsschutz. Dann gab es 1866 tatsächlich den ersten Werksarzt, Dr. Knaps, der in der Anilinfabrik in Ludwigshafen angestellt war. Und es gab dann Ende der 90er Jahre, also Ende des 19. Jahrhunderts, die Sozialpolitik von Bismarck, klar, starke Prägung und Sozialpolitik und die erste Unfallverhütung 1884 im neuen Deutschen Reich mit den verschiedenen Berufsgenossenschaften. Natürlich war man sozusagen national, aber doch auch international unterwegs. 1890 war zum Beispiel die erste internationale Arbeitsschutzkonferenz in Berlin. Und wir merken daran, dass nicht nur jetzt in Deutschland, sondern doch europaweit diese Arbeitsschutzmaßnahmen auch versuchen, die Folgen der Industrialisierung überhaupt ein bisschen, ja, zu modulieren.
Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee.
Ja, du hast uns ja gerade schon einen Abriss gegeben. Da ist ja unheimlich viel passiert im 19. Jahrhundert, was eben mit der industriellen Revolution zu tun hat. Wir haben sehr volatile, sich verändernde Arbeitsbedingungen, die ja eben auch für einen gewissen sozialen Druck gesorgt haben in den immer größer werdenden Städten.
Ja, und ich denke auch, dass einfach die Bedingungen, also was natürlich Licht, Luft, Entsorgung, was das anging, dass die zum Teil für unsere Verhältnisse grauenvoll schlecht waren. Und einfach auch die Entstehung von Krankheiten sehr begünstigt haben. Es gab ja dann auch entsprechende Forschung, egal ob es jetzt Cholera war, Tuberkulose, Infektionskrankheiten, die dann einfach in großem Stil ausgebrochen sind und auch eben beforscht wurden.
Die Grundlagen sind gelegt, sozusagen. Die systematische Auseinandersetzung mit Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz im Arbeitskontext im 19. Jahrhundert. Und dann schauen wir jetzt schon ins spannende 20. Jahrhundert. Wie wurde aus diesen einzelnen Schutzmaßnahmen, die man dann schon eingeführt hat, ein eigenständiges, wirkliches medizinisches Fachgebiet mit klarer Verantwortung und Struktur?
Ja, die Beantwortung dieser Frage fällt mir nicht leicht, weil mir die klare Struktur einfach nicht ganz so greifbar ist. Aber ich kann sagen, dass zu Beginn des Jahrhunderts sich die Ärztinnen und Ärzte doch den arbeitsbedingten Erkrankungen in ihrer Erforschung und Verhütung und Behandlung sehr, sehr gewidmet haben. Und dass es einfach Ereignisse gab, die darauf hindeuten, dass einfach ein breiteres Verständnis und eine Regulation erfolgte. Also zum Beispiel 1901 gab es die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeitsschutz. Oder es gab 1911 die erste internationale Hygieneausstellung. Oder 1905 gab es den ersten staatlichen Gewerbearzt in Württemberg.
Und was hat
Oder
der, entschuldige, darf ich kurz fragen, was hat der gemacht damals? Was waren seine Aufgaben?
ja, nach wie vor, also Aufsicht schon, so wie heute. Ich meine, wir freuen uns, wenn es mehr als einen gibt heute, ja. Ja. Dann 1921 hat Franz Kölsch, eine wichtige Figur in der Arbeitsmedizin, ein Institut gegründet in München, dass man überhaupt gesagt hat, ja, auch Krankheiten, vielleicht arbeitsmedizinische Krankheiten, Vergiftungen müssen kompetent behandelt werden. Dann wurde 1918 das Reichsarbeitsministerium gegründet. Dann 1922 die Deutsche Gesellschaft für Gewerbehygiene. Dann 1924 die Eröffnung der Klinik für Berufskrankheiten, die erste überhaupt durch Bader. Dann 25 nimmt die Unfallversicherung 11 Berufskrankheiten auf in ihren Zuständigkeitsbereich. Es sind fast ausschließlich Vergiftungen. Und 1929 erfolgte auf einer Konferenz in Lyon die Definition des Begriffes Arbeitsmedizin. Da war eigentlich der Begriff geboren, Médecin du Travail, Arbeitsmedizin, und man wusste sozusagen, wie man dieses Fach einordnen kann. Es war, ich glaube, stark mit Hygiene und was stark verbunden, aber es war doch ein eigenes Fach.
Was ist so der Fokus der Arbeitsmedizin zu dem Zeitpunkt? Laut dieser Definition geht es um Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen und Unfällen oder Behandlung von Berufskrankheiten.
Ja, ich würde sagen, sowohl als auch, weil sich einfach die Ärzte in der Zeit sowohl um die Erforschung als auch die Behandlung und die Verhütung gekümmert haben. Also diese Trias war schon von vornherein da.
Es wird ja immer dichter und immer intensiver, auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung, die Strukturierung. Dann kommen wir so langsam in die 30er Jahre und das führt uns auch zu den Fragen, ja, welche historischen Fehlentwicklungen damals stattgefunden haben und wie sich die vielleicht unterscheiden von unserem heutigen Selbstverständnis der Unabhängigkeit und der ärztlichen Schweigepflicht in der Arbeitsmedizin. Wie kann man vielleicht diese Zeit zusammenfassend darstellen?
Ja, das freut mich sehr, dass du diese Frage stellst, weil meine persönliche Motivation, mich mit Geschichte der Arbeitsmedizin zu beschäftigen, fußt da drin. Und 2009 feierte der VDBW sein 60-jähriges Mitgliederfest. Die Gründungsphase 1949 erfolgte ja durch Kollegen aus der Industrie. Der Verband entwickelte sich erfreulich, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren parallel zum Wirtschaftswunder. Und mir schoss es durch den Kopf, was war eigentlich vor 1949 gewesen? Welche Rollen hatten die Gründungsväter im Krieg gehabt? Und was bedeutete es, dass dieser gängige Begriff Betriebsärzte von den Nazis erfunden wurde? Und jetzt persönlich zu deiner Frage. Was hatte es damit zu tun, dass ich immer wieder erlebte, wie mir eine Geringschätzung oder vielleicht auch eine Skepsis oder ein Misstrauen gegenübergebracht wurde, wenn ich sagte, ja, ich mache Arbeitsmedizin? Hättest du nichts Gescheiteres machen können in der Medizin, nicht vielleicht was Kuratives? Das schwang sehr oft mit. Und auch andere Kolleginnen und Kollegen teilten diese Erlebnisse, dass wir ungefähr nicht eingeschätzt werden konnten, auf welcher Seite wir standen, was für Art Ärzte wir waren. Das stand dahinter. Und wir wollten gern die Geschichte der Betriebsärzte im Nationalsozialismus aufgearbeitet haben und haben uns damals via Beirat an das Präsidium gewandt und schlugen die Erforschung der Geschichte vor. Aber wiederholt haben wir ein höfliches Nein bekommen und gründeten dann den FBHNS. Das ist der Förderverein, der die Geschichte der Betriebsärzte wissenschaftlich in kleinem Stil, muss man sagen, aufarbeitet. Gründungsmitglied war damals Dr. Dietrich, sehr engagiert, Herr Glomm und weitere, die auch bis heute in diesem kleinen Verein sind und dem Thema die Stange gehalten haben. Wir hielten dann immer wissenschaftlichen Kontakt, weil uns klar war, wir sind keine Medizinhistoriker, immer zum Institut für Geschichte der Medizin, Robert Bosch in Stuttgart. Und unser Ansprechpartner dort ist der Medizinhistoriker Pierre Pfütsch, Dr. Pierre Pfütsch, und der zuletzt für uns die staatlichen Überlieferungen in den Bundesarchiven recherchiert hat. Und dort ist, und das kommt zu deiner Frage, besonders aussagekräftig und detailliert sind die Quellen hinsichtlich der Kontrollfunktion der Betriebsärzte. Denn die Kontrollfunktion wurde mit einer zunehmenden Anzahl von Betriebsärzten versehen, bis zu 8000, und ermöglichte damit ein Gegennarrativ zum Bild des Präventionsarztes, das die Nationalsozialisten sehr gerne in anderen Quellen propagierten. Und so wurden Betriebsärzte nebenberuflich als Vertrauensärzte eingesetzt. Und damit haben wir, finde ich, als Betriebsärzte ein schwieriges Erbe. Denn wir Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte, unsere Vorgänger, wendeten Leistungsmedizin an, selektierten unter Umständen auch und bestimmten, wer galt als lebenswert und wer durfte arbeiten. Betriebsärzte waren in das Management der Zwangsarbeit eingebunden, besonders in die Rüstungsindustrie. Sie waren auch häufiger als andere Ärzte Mitglieder der NSDAP und der SA. Und die Nationalsozialisten förderten die Etablierung hauptamtlicher Betriebsärzte in Betrieben von mehr als 200 Beschäftigten. Also für heute unvorstellbar klein. Ja. Und nach 1945 kam es eben zu einer Verdrängung dieses Teils unserer Berufsgruppe und teilweise zu nahtlosen Karrieren. Beispiel wäre zum Beispiel Ernst Bader. Und das ist für mich ein großes Anliegen, dieses Thema aufzuarbeiten. Und ich freue mich sehr, dass jetzt mit dem neuen Vorstand, also mit Susanne Liebe und ihrem ganzen Team, eine Öffnung für diese Frage entstanden ist und die Bereitschaft, zusammen mit Herrn Dr. Pfütsch sich dieses Themas anzunehmen.
Es ist auch ein schweres Erbe, ne? Damit muss man sich auseinandersetzen. Und ich glaube auch der Punkt, den du angesprochen hast mit der Skepsis, die der Betriebs- und Arbeitsmedizin entgegenschlägt, das ist ja wahrscheinlich unbenommen auch dort mit verwurzelt, oder?
Ja,
In
also
dieser
aus
Zeit.
meiner Sicht schon, ja. Und ich wünschte mir, dass wenn wir das aufgearbeitet haben, wenn wir das einfach auch aktiver wissen, dass wir dann freier und noch auch unbekümmerter oder unbesorgter unseren, ja, präventiven Ansatz auch leben können.
Du hast schon angedeutet, dass der VdBW sich diesem Thema jetzt mehr zuwendet, zusammen mit Pierre Pfütsch. Also da wird es eine Ausarbeitung geben dazu, zu diesem Thema. Aber du und insbesondere der Verein, von dem du gesprochen hast, FBHNS,
Genau.
genau, hat sich ja schon durchaus damit auseinandergesetzt. Was würdest du denn sagen, was sind so Erkenntnisse oder ja, Ableitungen daraus? Weißt du, in welche Richtung ich möchte?
Ja, ich glaube, dass, sagen wir mal, eine historisch kritische Aufarbeitung unserer Rolle der Betriebsärzte in der NS-Zeit, das würde uns einfach zeigen, wie stark auch wir in, sagen wir mal, in das herrschende System eingebunden sind, so wie die es damals auch waren. Und dass wir doch immer wieder an dieser Stelle auch, wo wir Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen beraten, unserer Position klar werden müssen. Also die ja ganz klar eine neutrale ist. Und nach meiner Erfahrung auch, wenn man da nicht neutral bleibt, das wird einem irgendwann immer auf die Füße fallen. Und das kann man hier eben in einem historisch sehr, sehr großen Maßstab sehen, dass sich einfach sehr viele Betriebsärzte haben instrumentalisieren lassen. Und das zeigen die Quellen von Pierre Pfütsch ganz deutlich. Schwierig ist es deswegen, weil es kein gesammelte oder die Quellenlage sehr, wie soll ich sagen, wenig
Diffus.
kontinuierlich ist, sehr disruptiv ist. Also von daher ist es auch sicher mühsam, das herzustellen. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere Situation gucken wollen, wir haben ja auch eine sehr heterogene Situation, dass die einen arbeiten da, die anderen arbeiten da. Wir versuchen das durch Arbeitsgruppen, jetzt von ähnlichen Branchen, versuchen wir uns da auszutauschen. Aber letztlich kommt es auch wieder zu dem Thema, dass die Arbeitsmedizin so bunt ist und so vielfältig und dass es gar nicht so leicht ist, irgendwie alles zu erfassen.
Auch heute, weil wir nicht alles erfassen können, aber die Geschichte ist ja da noch nicht zu Ende. Ja, es geht ja dann auch weiter im 20. Jahrhundert. Und vielleicht noch so eine Richtung, die wir uns noch anschauen sollten. Ich meine, es gibt hier viele Ansatzpunkte, wo wir später auf jeden Fall nochmal zusammenkommen müssen, denke ich, um das so ein bisschen zu vertiefen. Aber wir wollen ja heute mal so einen groben Abriss geben. Und wir haben schon von der Industrialisierung gesprochen, was ein großer Wandel in der Arbeitswelt war. Aber auch jetzt oder zumindest aktuell, die letzten Jahrzehnte, erleben wir ja wiederum einen Wandel. Ja, das schließt jetzt vielleicht zu dieser Frage oder die Frage schließt da genau drauf an. Ja, warum hat sich der Fokus der Arbeitsmedizin von offensichtlichen körperlichen Gefahren hin zu komplexen, aber auch psychischen Belastungen verschoben?
Ja, das ist natürlich wie soll ich sagen, grenzenlose Frage. Und Arbeitsmedizin ist ja auch grenzenlos. Und wir sind ja nicht nur ausschließlich in Deutschland, sondern bewegen uns ja doch auch ja, international. Und wenn wir an die Internationale Arbeitsschutzorganisation, an die ILO denken, dann definiert sie ja seit mehr als 100 Jahren, sie ist auch doch relativ alt, einen Rahmen, wie menschenwürdige Arbeit aussehen soll. Und sie hat da ein paar Grundprinzipien. Und einmal hat man eine Vereinigungsfreiheit, aber vor allem, man darf, muss Zwangsarbeit beseitigen, man muss Kinderarbeit abschaffen, man darf nicht diskriminieren im Beruf und in der Beschäftigung und man muss Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit haben. Und jetzt, wenn wir sagen, von der Staublunge zum Stress, dann haben wir ja heute immer noch Staub. Wir haben noch Holzstaub, wir haben Feinstaub, wir haben allergisierenden Staub, wir haben kanzerogenen Staub. Aber wir haben eben auch sehr viele psychische Belastungen und Beanspruchungen. Und wodurch kommt es? Es ist einfach durch unsere Art und Weise zu leben. So wie wir unterwegs sind, haben wir ja viele gleichzeitig eintreffende Anforderungen und Fragestellungen, die uns ja doch zum Teil auch in eine schwierige Lage bringen. Und was wir vorher gesagt haben, der Bereich der Arbeitsmedizin ist sehr weit. Und das ist die Schwierigkeit, dass wir den Fokus unserer Aufgabe dann genau machen müssten. Er reicht ja vom Großbetrieb zum Kleinbetrieb bis zur Arbeit 4.0. Und wenn die eben flexibel gestaltet ist und orts- und zeitunabhängig, agile Strukturen benötigt, ist es was völlig anderes, als wenn wir organisatorisch in einem Großbetrieb zuständig sind. Und ich denke, die Hauptanforderung an uns ist es, diese ja, gesetzlichen Strukturen, die wir haben, passend anzuwenden. Das finde ich eine sehr, sehr große Herausforderung.
Was ist so besonders herausfordernd daran, weil es eben so alles komplex ist und sich ständig wandelt?
Ja, weil es sich ständig wandelt, aber weil einfach dieser weite Blick, dieser große Rahmen, den wir auch innerhalb der Gesetzgebung haben, weil wir den einfach in der Beratung konkretisieren müssen, in der Beratung der Betriebe und in der Beratung der Einzelnen. Wir müssen also diese abstrakte, doch auch Gesetzgebung, müssen wir konkretisieren. Und da haben wir einfach viele auch teils widersprüchliche Anforderungen oder Betriebe, zum Beispiel wenn man in einem überbetrieblichen Dienst arbeitet. Beispiel, man hat so verschiedene Betriebe, dass man sich einfach jedes Mal wieder völlig neu darauf einstellen muss, was sind eigentlich die Fragestellungen dieses Betriebes? Und da sind die vielleicht schon manchmal ähnlich. Also wie sind jetzt psychische Belastungen im Betrieb A und im Betrieb B? Die Belastung und die Beanspruchung mögen ähnlich sein, aber wie darauf reagiert wird innerhalb des Betriebes, ist natürlich extrem verschieden. Und was kann mein Beitrag sein, dass Arbeit gut wird?
Ja, dicke Bretter.
Genau.
Ja, wir haben jetzt ja also schon über Jahrtausende uns im Schnellverfahren durchgeschaut. Wann war das mit den Pyramiden? 1500
Ja,
vor
vor.
Christus? Ja,
Ja, vor.
das heißt also, wir sprechen jetzt von 3500 Jahren Geschichte auch mit der Arbeitsmedizin. Ja, welche Lehren aus der Geschichte helfen uns denn für die Arbeitswelt von morgen? Ja, zwischen Digitalisierung, Fachkräftemangel, neuen Belastungsformen, eben die Arbeit gesund zu gestalten.
Das ist natürlich eine
Ich habe nur
große
gute Fragen.
Also Leute, Klopper. Und ich denke, zu Beginn waren die Werksärzte ja oft kurativ tätig. Und die Geschichte aber der letzten Jahrzehnte zeigt uns vor allem die Bedeutung und auch die Möglichkeit von Prävention, weil wir es ja auch evaluieren können und sagen, die Unfallzahlen gehen zurück, wir können länger arbeiten, wir sind oft länger gesund, sodass wir auch die Folgen oder die Früchte unserer Maßnahmen erkennen können. Und ja, keine Angst vor dicken Brettern. Zum Beispiel arbeiteten wir ja seit 2009 an dem MS-Thema und jetzt aber, 2026, gibt es eine Annahme des Themas beim Präsidium. Oder mein Ex-Lehrer Herr Glomm arbeitete Jahre daran, das BEM ins Sozialgesetzbuch 9 zu integrieren und dann
Bäm, kannst du?
betriebliches Eingliederungsmanagement, genau.
Ja.
Und dann 2004 klappte es. Und jetzt ist es eine Erfolgsgeschichte.
Also die Arbeitsmedizin mischt sich auch ein, eben in die Gesetzgebung, wenn ich das so
Unbedingt.
zusammenfassen darf, ja, mit ihrer Expertise.
Ja. Und das ist natürlich, wenn wir die ganzen großen Themen heutzutage von Prävention, länger arbeiten, länger leben, sagen wir mal, korrelieren würden zu einer Zuckersteuer, ja, dann würden wir natürlich diese Zusammenhänge mit der Politik sehr stark sehen und betonen. Naja, Sigmund Freud maß der Arbeit ja zentrale Bedeutung zu für unser Leben und vor allem für unsere psychische Gesundheit. Und er sagte, lieben und arbeiten können, also lieben und arbeiten können, das sind für ihn richtige Eckpfeiler des Lebens. Und ich finde, unser Fachgebiet, darf daran mitbauen.
Was für ein tolles Schlusswort von Dr. Christine Kallenberg. Vielen Dank auch für den Überblick über 3.500 Jahre Arbeitsmedizin. Zwinker, zwinker. Wir haben dann noch gemeinsam die drei Botschaften zum Mitnehmen formuliert und die lauten wie folgt. Erstens, die Auseinandersetzung mit der Rolle der Arbeitsmedizin in der Geschichte fördert heute das Selbstverständnis in der Gesellschaft. Zweitens, keine Angst vor dicken Brettern. Die Arbeitsmedizin muss ihre wertvolle Expertise einbringen, auch wenn es manchmal länger dauert. Drittens, der Blick in die Geschichte bleibt auch für die Zukunft eine wichtige Aufgabe.
Ja, Susanne, wir haben jetzt praktisch 3.500 Jahre in die Vergangenheit geschaut. Wir schauen mal nicht ganz so weit zurück. Was hast du eigentlich letzte Woche gemacht?
Das ist aber auch schon wieder lange her.
So ein langes Wochenende, oder was?
Na, Lukas, ich war doch mit dir zusammen und mit anderen, mit den Kolleginnen aus dem Präsidium zur DGAOM-Jahrestagung in München.
Ah ja, stimmt.
Da kannst du froh sein, dass du mich hast. Dann
Ja.
kann ich dich immer mal daran erinnern.
Hat's dir gefallen?
Ja, das war natürlich sehr inspirierend und sehr inhaltsreich. Auf jeden Fall. So, ich bin immer noch so ein bisschen am Sortieren, was die ganzen Inhalte angeht, ne? Und wir hatten natürlich auch viele wichtige und gute Gespräche. Das war schon ein wichtiges Event. Was hast du denn mitgenommen?
Ja, also wie du schon sagst, ne, das ist ja ein riesiges Programm von der DGAOM, also die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin, praktisch unsere wissenschaftliche Schwester in der Verbandsarbeit. Und die haben natürlich aus verschiedensten Richtungen Themen zusammengetragen. Und was mich sehr beschäftigt und was ich mir auch angeschaut habe, war eben das Thema Digitalisierung, digitale Anwendungen. Und es ist ja nun wirklich faszinierend, was da für Möglichkeiten mittlerweile existieren. Das ist natürlich auch alles nicht ganz einfach, wenn man da die entsprechenden Standards berücksichtigen will, was vor allen Dingen zum Beispiel Datensicherheit angeht. Aber mir persönlich ist es ja auch ein Anliegen, so eine Digitalisierung so zu gestalten, dass sie uns alle entlastet. Da sind mannigfaltige Möglichkeiten, die Arbeitsmedizin weiterzuentwickeln, voranzubringen, vielleicht ein bisschen hier und da effizienter zu gestalten. Zum Beispiel beim Thema Telemedizin. Ja, man muss ja nicht immer vor Ort sein, um sich vom Betriebsarzt beraten zu lassen, oder?
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Also einmal will ich sagen, also die rasante Entwicklung, klar, ja, in den digitalen Möglichkeiten, das ist schon beeindruckend, ja, auch mit welcher Geschwindigkeit auch Produkte auf den Markt kommen. Und ich bin wirklich auch sehr, sehr froh, auch in verschiedenen Arbeitsgruppen mit dabei zu sein, dass wir eben auch die Anwendbarkeit in der Zukunft von digitalen Anwendungen in der Arbeitsmedizin und KI, dass wir so etwas mit begleiten. Und ja, für alle, die sich dafür interessieren, auch für das gesetzliche Regelwerk, sei auch mal der Hinweis jetzt gegeben. Es gibt ja arbeitsmedizinische Regeln und auch hier eine neue arbeitsmedizinische Regel, die digitale Anwendungen in der arbeitsmedizinischen Vorsorge fokussiert und dazu eben auch ausführt. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Bogen zu dem, was du gesagt hast. Also das wäre ja jetzt so der Einstiegsgedanke, telemedizinische Angebote zu unterbreiten. Ja, sprich Videosprechstunde beispielsweise. Ja. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Brücke oder der Weg dorthin, den du mir jetzt auch gelegt hast.
Ja,
Ja?
ist doch super, oder?
Ja, klar. Also grundsätzlich ist das eine super Sache und absolut zeitgemäß und einfach dran. Und ich würde jetzt nie mit einem Aber fortsetzen, ne? Ich nehme dann lieber das Wort wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und wenn bestimmte Regeln strengstens beachtet werden. Ja.
Ja, bitte.
Also der Gesetzgeber sagt ja, ich kann ja einen Menschen, einem Beschäftigten oder dann arbeitsmedizinisch beraten und gegebenenfalls untersuchen, wenn ich genau weiß, welche Tätigkeiten er ausführt und wie seine Arbeitsumgebung auch gestaltet ist. Deshalb stellt sich der Gesetzgeber es vor, dass ein erster Kontakt immer am Arbeitsplatz, im Arbeitsumfeld, im Betrieb erfolgen soll, muss, ja, damit dann die arbeitsmedizinische Vorsorge auch exakt, also auf die Bedarfe des Beschäftigten ausgerichtet sein kann. Und dass natürlich Beratungen und arbeitsmedizinische Vorsorgen nachher durchaus eben auch in Videoformaten durchgeführt werden können. Also Videosprechstunde.
Also ich verstehe das so, grundsätzlich ist das durchaus denkbar, aber erst wenn der Betriebsarzt auch wirklich den Arbeitsplatz, den Beschäftigten und den Betrieb persönlich kennt.
So ist das vorgesehen. Das ist wichtig. Es ist auch in der gesamten Gesetzgebung, die baut ja immer auch darauf auf, dass eine Gefährdungsbeurteilung vorliegen muss. Ich brauche diese Gefährdungsbeurteilung und ich brauche Arbeitsplatzkenntnisse. Ja. Und womöglich lassen sich für viele Tätigkeiten Arbeitsplätze auch hinreichend gut beschreiben. Und dennoch gibt es ja Arbeitsumgebungsfaktoren, die jetzt nicht ganz konkret mit meinem Platz zu tun hat, aber dennoch relevant sind, weil sie sich auf meine Gesundheit als Beschäftigte auswirken können. Deshalb will der Gesetzgeber sicherstellen, dass Betriebsärztinnen und Betriebsärzte die Arbeitsplatzverhältnisse kennen. Ja, so das ist also erstmal so eine grundsätzliche Ausführung auch dazu, denn wir beobachten ja eben auf der anderen Seite durchaus auch Tendenzen, dass Online-Vorsorgen angeboten werden, und zwar ausschließlich, ohne dass also sozusagen Arbeitsplatzkenntnisse vorliegen. Also im besten Fall werden dann noch Gefährdungsbeurteilungen mit abgefragt, und dennoch kennt man ja das Umgebungsumfeld nicht. Ja. Und ganz verrückt wird's, wenn wir also die arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung verlassen und in Richtung Untersuchungen gehen, die Eignungscharakter haben, wie beispielsweise Fahrsteuerüberwachungstätigkeiten oder Tätigkeiten mit Absturzgefährdung oder eine andere Rechtsgrundlage noch haben, wie Untersuchung nach Strahlenschutzverordnung beispielsweise. Hier geht es ja um andere Fragestellungen auch. Hier geht es also um Eignungsfragestellungen. Und wir sehen es ja eben auch im Verband mit Besorgnis, dass es tatsächlich Anbieter gibt auf dem Markt, die solche Untersuchungsangebote unterbreiten, ohne dass nachweislich ist, dass der Arbeitsplatzbezug hergestellt ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, kann ich tatsächlich eine Eignungsüberprüfung, eine Eignungsfeststellung, eine Eignungsuntersuchung ausschließlich online vornehmen? Also was sind da meine Werkzeuge?
Und geht das?
Das kommt immer auch auf die konkrete Fragestellung an und auf meine technischen Möglichkeiten. Es geht ja in der Zwischenzeit auch, dass man Befunde online teilt, dass man beispielsweise teledermatologische Befunde sich anschaut. Man kann auch verschiedene Funktionsdiagnostik sicherlich über Online-Kanäle laufen lassen. Und dennoch hat es ja Grenzen. Also ich kann ja online auch nicht unbedingt andere Sinneswahrnehmungen nutzen, ja, wie Geruch beispielsweise, ja.
Ja. Okay, also ich halte mal fest, es ist grundsätzlich schon denkbar und möglich und ich kann mich sicherlich als Arbeitgebender, der so ein Angebot raussucht, auf die Beratung durch den Anbieter verlassen.
Mein Spruch ist immer, arbeitsmedizinische Vorsorge ohne Kenntnis der Arbeitsplatzverhältnisse und des Arbeitsplatzes und erst recht Eignungsfragestellungen ohne Kenntnisse und ohne dass ich also weitergehende Untersuchungen durchführen kann, ausschließlich online gegen Geld, sind das Geld nicht wert.
Punkt.